Deutschlandfunk. Der Tag.
Wer es bis jetzt noch nicht mitbekommen hat, den haben die massenhaften Corona-Fälle in Fleischfabriken noch einmal daran erinnert, was alles schon lange schief läuft in unserer Fleischproduktion im industriellen Maßstab, bei der nicht nur die Tiere auf der Strecke bleiben, sondern auch diejenigen, die sie verarbeiten. Das Fleisch im Supermarkt ist dann billig, aber uns dämmert langsam der Preis, den wir zahlen, ist am Ende hoch. Viele meinen, viel zu hoch. Darüber kann sich auch der Präsident des Tierschutzbundes, Thomas Schröder, gar nicht genug aufregen.
Wir wissen ja, welches Versagen in dieser Fleischbranche vorhanden ist. Wir reden seit Jahren über die Missstände, von Akkordschlachtungen über Tiere, die ohne Betäubung in den Tod gehen müssen und dann davor die Haltung in den Stallsystemen.
Aber haben wir nicht Julia Klöckner, eine Landwirtschaftsministerin, die sich um all das kümmert?
Wir haben mit ihr eine Bundesministerin, die bisher überhaupt gar nichts getan hat, nur freiwillige Vereinbarungen gemacht hat mit einer Agrarwirtschaft, der man nicht trauen kann. Der Tierschutz leidet immer noch. Ein Tierschutzgesetz ist immer noch ein Nutzgesetz und kein Schutzgesetz.
Vielleicht ändert sich das ja ab heute. Julia Klöckner lädt viele Beteiligte zu einem Treffen, die Schlachtereien, die Tierhalter, die Ernährungswirtschaft, den Handel, Tierschützer. Könnte daraus etwas Gutes werden, vielleicht sogar ein grundlegender Wandel? Darüber spreche ich mit Martin Rücker von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Den Wandel vorantreiben, das wollen auch die Grünen mit einem neuen Grundsatzprogramm. Heute haben die Chefs Robert Habeck und Annalena Baerbock nach 2 Jahren Arbeit einen Entwurf vorgestellt.
Es ist ein Programm für die Breite der Gesellschaft, das unseren Führungsanspruch für und mit dieser Gesellschaft untermauert.
Was das Programm zu bieten hat und welchen Anspruch die Grünen damit verbinden, darüber spreche ich mit Ulrich Schulte von der Tageszeitung. Das ist der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. Ein trauriges Leben für die Tiere, miese Arbeitsbedingungen für die Menschen, viel zu viel Nitrat im Grundwasser, Dumpingpreise im Supermarkt. Und jetzt noch massenhafte Corona-Fälle in Europas größtem Schlachthof. Billigfleischland Deutschland, das ist keine Lösung, sondern für viele längst ein dickes Problem. Für unser Recht auf gesunde Lebensmittel und auf umfassende Informationen kämpft die Verbraucherorganisation Foodwatch. Martin Rücker ist ihr Geschäftsführer. Die Grünen erwarten sich außer schönen Bekenntnissen nichts von dem Treffen heute zum Thema. So ungefähr sieht es Foodwatch auch.
Meine Erwartung ist auch eher im sehr überschaubaren Bereich. Das ist schon richtig. Ich glaube, dass wir etwas um den heißen Brei herumreden, worum es denn eigentlich geht. Es gibt hier große Krokodilstränen jetzt in einer Situation, in der alle über die Arbeitsbedingungen beispielsweise in den Schlachtereien diskutieren. Aber der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Laumann hat ja zu Recht darauf hingewiesen, jeder hat das gewusst. Alle wussten davon. Und das Gleiche haben wir doch beim Tierschutz. Wie die Zustände dort sind, es ist allen bekannt. Und die Frage ist, warum ist das denn eigentlich so? Und die Antwort ist relativ leicht, aber darüber wird eigentlich nicht wirklich diskutiert, weil es dann größere Probleme mit sich bringen würde. Wir sind in der Fleischwirtschaft abhängig vom Exporterfolg. Die Bundesregierung selbst feiert Deutschland als Exportweltmeister beim Schweinefleisch. Exportweltmeister wird man aber nicht, indem man eine besonders gute Qualität oder Ähnliches anbietet, sondern indem man einfach billig und immer billiger produziert. Und das geht zulasten der Standards. Das heißt, wenn wir die Standards wirklich erhöhen wollen, dann gefährden wir auch diese vermeintliche Erfolgsgeschichte des Exportweltmeisters.
Mit anderen Worten, die Strategie grundsätzlich ist falsch, obwohl sie doch erkennbar darauf zielt, den Landwirten eine Einkommensmöglichkeit zu verschaffen.
Naja, das kann man ja sehr unterschiedlich sehen, denn ein Teil dieses Exporterfolges hängt ja damit zusammen, dass wir solche Strukturen haben, wie sowohl in der Fleischwirtschaft, wie wir sie dann aber jetzt bei den Auswirkungen auf den Landwirt gesehen, auch im Handel haben. Also der Schlachtmarkt ist ja in den Händen einiger ganz weniger riesiger Konzerne. Tönnies ist mit Abstand der größte, über den gerade viel gesprochen wird. Jahresumsatz mehr als 7 Milliarden Euro. Das sind also große Strukturen, sehr konzentrierte Märkte. Und die sind natürlich nicht unbedingt dazu geeignet, den Landwirten ein besonders gutes Auskommen zu bescheren. Und der Handel ist genauso aufgestellt. Das heißt, diese kleinteilige Struktur, die wir in der Landwirtschaft haben, in der Tiererzeugung haben, die steht gegenüber ja sehr konzentrierten Märkten. Und das sorgt für ein Ungleichgewicht und führt nicht unbedingt dazu, dass die Einnahmen der Bauern besonders angemessen sind.
Jetzt haben Sie gesagt, diese Exportstrategie, das Setzen auf Export und auch die Abhängigkeit vom Export, die Abhängigkeit von billiger Produktion, das halten Sie für den größten Fehler im System. Gibt es noch andere?
Nein, ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, über den gesprochen werden muss. Man neigt ja dazu, gerne zu sagen, ja, aber die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen doch nur günstig einkaufen. Das ist doch eigentlich das Problem. Wir hätten aber gar keine Schwierigkeiten, hier in Deutschland die Standards zu erhöhen, wenn es denn für alle gelten würde. Aber es gilt eben nicht auf dem Weltmarkt und damit würden wir die Stellung gefährden. Wir dürfen nicht vergessen, woher wir kommen. Gerade beim Schweinefleisch, was der größte Anteil hier in der Fleischwirtschaft ist, waren wir vor 20 Jahren noch Nettoimporteur. Dann gab es einen rasanten Anstieg bei den geschlachteten Schweinen und wir sind inzwischen eben Exportweltmeister. Aber selbst in einer Zeit, in der der Konsum in Deutschland zurückgegangen ist, wurden immer mehr Schweine geschlachtet. Also es gab hier eine Entwicklung, die einfach immer stärker ausgerichtet war auf den Export. Das Ganze wurde natürlich begünstigt. Vor 20 Jahren war die deutsche Fleischwirtschaft überhaupt nicht konkurrenzfähig auf dem internationalen Markt. Sie hatte viel zu hohe Preisstrukturen. Das wurde begünstigt durch verschiedene Entwicklungen von Exportsubventionen einerseits, begleitet aber auch durch Regelungen wie die Werkverträge, über die jetzt viel gesprochen wird, wie die EU-Osterweiterung, die die Dienstleistungsfreiheit mit sich gebracht hat. Dadurch wurden solche Strukturen mit Sub-Unternehmern erst möglich gemacht. Und das alles hat dazu geführt, neben anderen Faktoren, dass wir heute auch ohne Exportsubventionen eine preislich wettbewerbsfähige Fleischwirtschaft haben. Das bedeutet aber, wettbewerbsfähig ist sie nur, wenn sie billig produziert. Und das sorgt in allen Bereichen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genauso wie für Umweltschutzstandards oder für die Tierhaltung eben dazu. Wir sind darauf angewiesen. Wir hängen an Tropf möglichst niedriger Standards. Das ist wirklich ein Race to the Bottom, wie man so schön sagt, eine Abwärtsspirale.
Und wenn wir jetzt auf die Bundesministerin schauen, wie viel Verantwortung trägt Julia Klöckner für diese Entwicklung?
Ja, die Ministerin stellt die Probleme, finde ich, etwas unterkomplex dar, indem sie beispielsweise sagt, die Angebote des Handels sind das große Problem. Ich muss doch erstmal aus Verbraucherperspektive sagen, wenn der Handel aufgrund des Wettbewerbs zwischen den großen Handelskonzernen günstige Preise anbietet, dann ist das für die Verbraucherinnen und Verbraucher ja erstmal eine gute Sache. Das Problem kommt dann, wenn diese Preise zustande kommen auf Basis eben von nicht mehr akzeptablen Standards. Dann müssen wir aber doch hingehen und diese Standards definieren und sagen, was ist denn eigentlich akzeptabel, was ist nicht akzeptabel. Und hier sieht die Politik gerade von Ministerin Klöckner genau gegenteilig aus. Wir haben ja gerade die große Diskussion über die sogenannten Kastenstände in der Schweinemast, also Produktion von Ferkeln. Also enge käfige Korsette, in die da die großen Muttersauen gezwängt werden. Es ist auch höchstrichterlich anerkannt, dass das eine Tierqual ist, die nicht akzeptabel ist. Die Ministerin hat nach langem eine Verordnung vorgelegt, wie das neu zu regeln ist. Und sie hat vorgeschlagen, dass wir das einfach, obwohl tierschutzwidrig, noch mal 17 Jahre weiter dulden. Das ist die Politik der Ministerin. Also sie setzt genau an diesem Kern nicht an.
Und wenn die Ministerin sagt, nötig findet sie mehr Tierwohl, bessere Preise, fairere Arbeitsbedingungen, im Vorfeld dieses Gespräches, dieses Treffens heute hat sie das noch mal betont, dann kaufen Sie ihr das nicht so richtig ab?
Nein, Worte und Handeln passen an dieser Stelle schlicht und ergreifend nicht zusammen.
Wenn Sie es entscheiden könnten, wo würden Sie denn als erstes beginnen? Denn es hängen ja wirklich sehr viele Beteiligte da zusammen in einem sehr komplizierten System.
Ich glaube, das Erste ist, dass man ehrlich festhalten muss, dass diese Exportausrichtung ein Fehler ist und sie ist politisch gewollt und davon müssen wir uns verabschieden. Das ist natürlich eine Nachricht, die in der Branche keine Jubelschreie hervorrufen wird bei den Tierhaltern. Aber wir müssen einfach anerkennen, wir produzieren weit über Bedarf. Wir müssen exportieren. Und das ist eine Entwicklung, die, wie ich das dargestellt habe, politisch getrieben eben in den letzten 20 Jahren erst vonstatten gegangen ist. Dann sollten wir, ich bleibe mal beim Thema Tierschutz, sollten wir definieren, was wollen wir denn eigentlich? Was ist das, was wir gesellschaftlich für akzeptabel halten? Im Moment wird da sehr viel gesprochen, auch über die Empfehlungen der sogenannten Borchert-Kommission, die vor allem beim Stallumbau ansetzen und einen Mechanismus finden möchten, wie Geld zur Verfügung steht, damit die Landwirte ihre Ställe umbauen können.
Über einen Aufschlag nämlich, von einem Vorschlag 40 Cent pro Kilo Fleisch, dann könnte man da Geld zusammensammeln, damit vor Ort die Ställe angepasst und verbessert werden
können. Richtig, sogenannte Tierschutzabgabe oder Tierwohlabgabe. Das klingt insofern ja auch ganz schön, dass man sagt, die Menschen müssen das bezahlen und bisher wollen sie das vielleicht, dann müssen sie es eben und dann würde das Geld zur Verfügung stehen, um bessere Ställe zu bauen. Nur, was bekomme ich denn dafür? Ich bekomme eben nicht automatisch mehr Tierschutz, wenn ich andere Ställe baue. Im Gegenteil, wenn man sich anschaut, welche Probleme in der Tierhaltung bestehen, vor allem bei der Gesundheit der Tiere, dann haben wir eine Situation, die sich nicht mit anderen Ställen wesentlich beeinflussen lässt. Wie gut es den Tieren geht, das hängt ganz wesentlich davon ab, wie gut das Betriebsmanagement ist. Wir haben sowohl große konventionelle Betriebe, die da einen guten Job machen, die es schaffen, dass sehr wenig der sogenannten Produktionskrankheiten in ihren Tierherden auftreten. Wir haben aber auch in diesem System Betriebe, bei denen es große Probleme gibt. Und das gleiche Phänomen stellen wir fest auch bei kleinen ökologisch wirtschaftenden Betrieben. Also wir haben nicht so sehr ein Systemproblem, sondern es kommt wirklich auf die Qualität des Betriebsmanagements an.
Wie lässt sich das verbessern, Herr Rücker?
Ja, also nur um das zu konkretisieren, Sie haben dann im Ergebnis eben beispielsweise bei den Schweinen, die ja am Schlachthof untersucht werden, haben Sie aus manchen Betrieben unter 10% der Schweine, die eine Lungenentzündung durchgemacht haben. Aus anderen Betrieben kommen aber 60-80% der Tiere mit solchen Organbefunden. Also es gibt riesige Unterschiede. Und das, was die besten Tierhalter können, das können alle schaffen. Und das muss auch der verbindliche Standard sein. Das heißt, was wir wirklich bräuchten, ist eine betriebsgenaue Erfassung von solchen messbaren Faktoren für die Tiergesundheit. Und das, was möglich ist, was die besten Tierhalter schaffen, muss zum verbindlichen Standard für alle werden. Dadurch setzen wir natürlich auch Mechanismen in Gang, die zu höheren Kosten führen. Denn es hängt davon ab, wie gut sind die Leute geschult, die mit den Tieren umgehen. Wie viel Zeit verbringen die Menschen damit, die Herden zu beobachten beispielsweise. Solche Faktoren spielen eine wesentliche Rolle. Nicht so sehr die Frage, wie sind die Ställe ausgestaltet. Und das führt am Ende dann zu höheren Preisen.
Nun erleben wir ja alle, dass die Corona-Pandemie und die Folgen gerade für diese Wirtschaftsbranche die Missstände nochmal für alle sichtbar gemacht hat. Glauben Sie, dass die Dynamik jetzt eine ist, die auch die Ministerin zwingt, jetzt wirklich mal grundsätzliche neue Wege zu gehen?
Ich habe da offen gestanden meine Zweifel. Ich glaube, dass einerseits das Mediengeschäft dann doch zu schnelllebig ist, dass also der große Fokus, den es jetzt gibt auf die Fleischwirtschaft, dass der auch wieder vergehen wird. Und ich glaube, dass es sehr substanzielle Fragen sind, eben die gesamte Ausrichtung der Fleischbranche, die diskutiert werden müssen. Und im Moment sind wir da sehr, sehr an der Oberfläche. Insofern bin ich da skeptisch. Wenn ich da nicht recht haben sollte, freue ich mich umso mehr am Ende.
Zu achten und zu schützen, Veränderung schafft Halt. Das ist mit der Anlehnung an Artikel 1 Grundgesetz nicht etwa das Motto einer neuen konservativen Partei. Es ist die Überschrift über dem neuen Grundsatzprogramm der Grünen, genauer gesagt die Überschrift zum Entwurf der Parteispitze, der später dann auf einem Parteitag verabschiedet werden soll. Die Gründungsidee einer Antiparteienpartei, die haben die Grünen schon lange abgelegt, aber auch ein Öko-Beiboot der Volksparteien wollen sie nicht mehr sein. Vom Führungsanspruch sprachen heute die beiden Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck, als sie den Entwurf vorgestellt haben. In Berlin dabei war Ulrich Schulte von der Tageszeitung, der gerade an einem Buch über die Grünen arbeitet. Schönen guten Tag, Herr Schulte.
Ja, guten Tag.
Herr Schulte, wenn man an einem Buch über die Grünen sitzt, ist das dann ein wichtiger Termin heute gewesen?
Ja, definitiv. Das Grundsatzprogramm, wofür die Grünen heute ihren ersten Entwurf vorgestellt haben, ist im Grunde so etwas wie die DNA der Partei. Also da steht drin, was die Grünen wollen, was die Grünen ausmacht, was ihr, ja, wenn man so will, philosophischer Anspruch für die Gesellschaft ist. Und deswegen war das heute sowohl für die Partei als auch für mich, der wie gesagt gerade ein Buch über die Grünen schreibt, ein ziemlich wichtiger Termin. Ja.
Jetzt habe ich sozusagen die Überschrift erwähnt. Das ist ja schon bemerkenswert für die Grünen, würde ich jetzt mal sagen. Darüber hinaus, haben Sie so etwas wie einen Leitgedanken, auch gern einen philosophischen Leitgedanken gehört heute, der dem Ganzen zugrunde liegt?
Also ich glaube, ein wichtiger Gedanke, der vielleicht aus dem Zitat, was Sie genannt haben, schon hervorgeht, was sozusagen ein Zitat aus dem Grundgesetz, ist, dass die Grünen sich nicht mehr als Antiparteienpartei verstehen oder als Protestpartei oder auch als Projektpartei, wie es vielleicht früher mal der Fall war, sondern inzwischen sehen sich die Grünen als eine zentristische Kraft. Da fällt auch dann so ein Wort, wir sind die Partei, eine Partei der neuen Mitte. Und wir sind eine Bündnispartei. Das heißt, wir versuchen wirklich mit Akteuren aus unterschiedlichen Systemlogiken Bündnisse einzugehen, um Fortschritt zu erreichen. Und wir gehen explizit auch auf die zu, mit denen wir früher überhaupt nichts anfangen konnten. Also die Grünen von heute, die sprechen ganz selbstverständlich mit der Chemieindustrie, mit der Autoindustrie, um jene zu überzeugen. Und ich glaube, was sich darin auch ausdrückt in diesem Zitat, ist, dass die Grünen inzwischen für sich in Anspruch nehmen, auch die Institutionen des Staates zu schützen. Also da ist dieser alte Geist, wir kämpfen gegen das System oder wir sind die Rebellen, die im Grunde aus einer Nische heraus etwas durchsetzen wollen, der ist wirklich verschwunden. Und inzwischen denken die Grünen aus der Institution heraus und sehen sich explizit auch als Kraft, die die Demokratie in diesem Sinne verteidigt.
Annalena Baerbock hat heute ja auch klar gemacht, ein weiteres Mal würde ich sagen, dass die Grünen auch inhaltlich ein wenig Ketten sprengen wollen. Man will nicht mehr so zuständig sein für Umweltschutz, für Klimapolitik. Annalena Baerbock hat das mal so ausgedrückt, wir wollen raus in die Breite der Gesellschaft. Ist dieses Grundsatzprogramm so etwas wie Ausdruck dieser Bewegung?
Definitiv, wobei ich da wirklich sagen würde, das ist nicht ganz neu. Also diesen Anspruch, in der Breite der Themen vertreten zu sein und auch nicht nur sich um Ökologie oder Klimaschutz zu kümmern, sondern auch um Bildungspolitik, auch um Innenpolitik, auch um Sozialpolitik, den Anspruch haben die Grünen im Grunde schon seit Jahren. Also das war damals in der rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder, war sozusagen eine Fehleranalyse bei den Grünen, dass man sich da zu sehr auf bestimmte Themen konzentriert hat und dass man mehr in die Breite wirken muss. Das heißt, die Diskussion darüber, Ökologie muss zum Beispiel mit konsequenter Sozialpolitik verbunden werden, damit sich auch alle Menschen teurere Fleischpreise dann leisten können. Diese Debatte gibt es seit Jahren und das ist jetzt nichts Neues. Da erfindet die Grünen-Spitze dann immer einen neuen Claim, damit es neu klingt, aber dieser Ansatz ist eigentlich alt. Interessant ist, dass die Grünen aber in weiten Teilen der Bevölkerung immer noch als Ein-Themenpartei wahrgenommen werden. Das zeigt sich immer wieder in Wahlkämpfen, zuletzt bei den ostdeutschen Landtagswahlen, wo die Grünen ja nicht ganz so gut abgeschnitten haben. Da wird dann erkennbar in diesen Nachwahlbefragungen, dass im Grunde die Leute sagen, wir verbinden die Grünen nach wie vor mit Klimaschutz, aber was die jetzt eigentlich in der Innenpolitik oder in der Arbeitspolitik machen wollen, das wissen wir gar nicht so richtig. Und das ist ein großes Problem. Da gibt es quasi ein Gap zwischen dem inhaltlichen Anspruch im Programm, der sich auch widerspiegelt, und der Wahrnehmung der Leute. Und das müssen die Grünen bearbeiten, aus meiner Sicht.
Und ist es dann nur klug und richtig, wenn sie für alle wählbar sein wollen und für alle möglichen Bündnispartner politisch offen sein wollen, dass man da eben diese Stoßrichtung verfolgt und sich eher als Kraft der Mitte betrachtet, denn als Kraft sozusagen der immerwährenden Opposition und des Ansporns?
Ja, ich würde sagen, das ist durchaus sinnvoll. Es ist ja auch schon lange nicht mehr so, dass die Grünen als Oppositionspartei wahrgenommen werden, sondern in 11 Bundesländern in Deutschland sitzen Grüne in der Regierung. Das heißt, die Grünen sind im Grunde eine Regierungspartei in der Opposition, wenn man es mal so sagen will. Und da ist diese Idee, in die Gesellschaft auszugreifen, wird unterschiedlich gedacht in den Bundesländern. Baden-Württemberg hat da einen anderen Ansatz als Hamburg oder Berlin. Aber es wird sozusagen bei den Grünen intern nicht mehr angezweifelt, dass dieses, wir gehen auf die ganze Gesellschaft zu und sehen auch uns als Kraft für das große Ganze, dass das ist quasi nicht mehr umstritten, wie es früher mal war. Und das ist aus meiner Sicht ein Fortschritt, weil du brauchst ja immer die Mehrheit, um gestalten zu können. Die Frage ist dann natürlich, ob irgendwann dein inhaltlicher Kern verloren geht, weil es gibt natürlich dann doch massive Differenzen zwischen dem Facharbeiter bei VW und der Verkäuferin im Supermarkt und dem überzeugten Öko, der nur im Bioladen einkauft. Also da gibt's dann doch, wenn du in die Inhalte guckst, ein paar Fragezeichen, ob man diese große Klammer hinkriegt. Aber erstmal von der Idee her ist das natürlich richtig.
Aber da deutet sich so ein bisschen was an. Ich weiß nicht, ob Sie Gelegenheit hatten, schon die ganzen 58 Seiten jetzt bis ins letzte Detail zu studieren. Aber bei den Grünen galt es ja immer auch, dass sie unverwechselbar sind, weil sie anecken, weil sie unbequem sind, weil sie Positionen beziehen, an denen sich dann andere abarbeiten müssen. Gilt das noch für diesen Entwurf? Gilt das noch für dieses Programm, das darlegt, was die Grünen wollen?
Ich bin da ein bisschen ambivalent. Also stehen schon ein paar harte Punkte drin. Also wenn die Grünen mit zum Beispiel den klimaschutzpolitischen Ansagen, die in dem Programm stehen, in Koalitionsverhandlungen mit der Union gehen, wird es da mit Sicherheit knallen an der einen oder anderen Stelle. Also das, es wäre jetzt unfair, den Grünen vorzuwerfen, dass sie nicht mehr ambitioniert wären in den Zielen. Allerdings gibt es ja die interessante Entwicklung, dass bestimmte grüne Ziele von der Realität überholt werden. Also ich nehme mal ein Beispiel. Die Grünen möchten zum Beispiel in der Industriepolitik, dass die Autoindustrie ab 2030 nur noch emissionsfreie Motoren baut. So, da sagt die FDP immer, die Grünen wollen den Verbrennungsmotor verbieten. Das stimmt nicht so ganz, weil da ist das Wort emissionsfrei wichtig. Die möchten im Grunde, wären auch offen für eine Brennstoffzellentechnologie. Aber diese Frage wurde vor 2 Jahren noch als wahnsinnig radikal zum Beispiel beschrieben, auch vom politischen Gegner der Grünen. Inzwischen ist es aber so, dass der Konzern VW von sich aus erklärt, dass die ab 2026 keine reinen Verbrennungsmotorautos mehr bauen. Das heißt, da überholt sozusagen die Realität grüne Programmatik. Und das spielt denen natürlich so ein bisschen in die Karten, dass inzwischen auch die Industrie merkt, dass eine ökologische Wende unverzichtbar ist und dass man da in die Pötte kommen muss. Und deswegen finde ich, stimmt diese Erzählung, die man oft von liberaler oder konservativer Seite aus hört, die Grünen sind so radikal, die stimmt aus meiner Sicht gar nicht mehr.
Stimmt denn dann, was Annalena Baerbock sagt, wenn das so ist, dass manche Themen quasi überholt wurden von der früher möglicherweise als radikal erachteten Agenda, dass sie jetzt so etwas wie einen Führungsanspruch für sich geltend machen?
Naja, verbal machen sie das auf jeden Fall. Also gerade in der Pressekonferenz fiel, glaube ich, gefühlt ein Dutzend Mal der Satz. Wir verstehen uns nicht mehr als korrigierende Kraft, wie es der Bundesgeschäftsführer ausdrückte, sondern wir haben jetzt einen Führungsanspruch. Und auch das ist nicht neu. Das erzählen Annalena Baerbock und Robert Habeck im Grunde, seitdem sie vor 2 Jahren als Parteivorsitzende gewählt wurden, dass sie gerne aus der Mitte heraus führen möchten. Und leider für Robert Habeck und Baerbock ist es ja so, dass die Umfragesituation dem im Moment komplett widerspricht. Also das heißt, die Aussicht, in ein Rennen um Platz 1 mit der Union einzusteigen in einer Bundestagswahl, die sehe ich angesichts der derzeitigen Umfragelage überhaupt nicht. Kann sich natürlich nochmal ändern, aber da, finde ich, muss man auch so ein bisschen vielleicht die Rhetorik ab und zu mal an der Realität messen, denn es wird ja irgendwann unglaubwürdig, wenn du als 20%-Kraft, die eine 38%-Kraft hinterherläuft, immer sagst, aber wir wollen den Führungsanspruch haben. Also da, finde ich, muss man sie auch nicht so ganz ernst nehmen in dem Punkt.
Vielleicht ja auch ein Grund, warum beide heute der Frage mehr oder weniger ausgewichen sind, wie es denn steht, um die Ankündigung, da eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten ins Rennen zu schicken. Da sind die auch Realisten genug, um zu merken, also das geben die Umfrageergebnisse im Moment jedenfalls nun wahrlich nicht her.
Ja, natürlich. Und das ist natürlich eine schlaue Strategie, sich das weiter offen zu halten, aber um diese Frage immer herum zu lavieren. Das ist so ein beliebter Sport. Bei diesen Pressekonferenzen kriegen die von uns Journalisten regelmäßig die Frage nach der Kanzlerkandidatur gestellt und sie schwurbeln immer drumherum. Und das öffnet ihnen natürlich den Raum, das einfach im nächsten Jahr, wenn die Umfragen das nicht hergeben, das wieder zu kassieren. Also insofern ist das, würde ich sagen, eine kluge Strategie. Ich würde mich als Politiker da auch nicht drauf einlassen, fast 1,5 Jahre vor einer Bundestagswahl zu sagen, ob man jetzt einen Kanzlerkandidaten aufstellt oder nicht. Sie haben natürlich recht, dieses Herumdrucksen ist Ausdruck dieses behaupteten Führungsanspruchs, der sich im Moment aber leider nicht manifestiert in der Realität.
Gab es denn heute auf der Veranstaltung oder war das spürbar auch sowas wie weiße Flecken in dieser neuen Programmatik oder sagen wir wunde Punkte, etwas, worum sich die Grünen im Moment noch so ein bisschen rumdrücken müssen, gerade in dem Bedürfnis oder in der Zielsetzung, dass man irgendwie für alle politischen Fragen auch eine Antwort parat halten will. In den letzten Wochen für einigen Wirbel hatte ja dieser Konflikt rund um die Homöopathie gesorgt. Da wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet und die hat aber nicht so richtig Ergebnisse gebracht. Gibt es da ein paar Punkte, die noch offen sind oder wo sie sich rumdrücken?
Ja, mehrere. Ich sag mal 3 kurze Beispiele. Homöopathie, das ist für die Partei ein wahnsinnig heikler Konflikt, weil die Grünen haben in der Basis eine große Zahl von Anhängerinnen dieser Heilkunde. Das ist so ein bisschen esoterisch aufgeladen teilweise. Also die glauben fest daran, dass diese wissenschaftlicher nicht belegten Methoden helfen. Und deswegen will sich die Grünenspitze dazu nicht verhalten und führen im Grunde seit dem letzten Bundesparteitag in Bielefeld einen Eiertanz um diese Frage herauf und haben sich da auch heute auf der Pressekonferenz auf meine Nachfrage wieder nicht zu verhalten. Also das ist im Grunde ein ungeklärter Konflikt, den sie nicht den sie nicht lösen wollen oder können, weil sie sich mit niemandem weil sie im Grunde alle Wähler bei sich halten wollen. Ich finde, die Grünen haben immer einen wunden Punkt bei dem Thema Verteilungsgerechtigkeit, also wenn es um Vermögensungleichheit und um Steuerfragen geht. Da ist die Parteispitze, wenn es in der realen politischen Landschaft mal einen Vorstoß gibt. Also Saskia Esken hat zum Beispiel neulich während der Corona-Krise eine Vermögensabgabe gefordert, um das Ganze zu finanzieren, die massiven Ausgaben des Staates. Und da halten sich Robert Habeck und Annalena Baerbock dann immer sehr zurück, weil sie wissen, das ist eine schmerzhafte Erfahrung aus dem Bundestagswahlkampf 2013, dass linke Steuerpolitik in Deutschland massiv angegriffen wird von wichtigen Verbänden und von wichtigen UnternehmerInnen. Und da sind sie also vorsichtig geworden. Und das passt aber nicht mit dem Anspruch zusammen, Gerechtigkeit herzustellen. Und vielleicht noch einen dritten ganz kurzen Punkt, was auch angreifbar ist, ist das Versprechen vom grünen Wachstum. Also die Grünen sagen im Grunde, dass wir unseren derzeitigen Wohlstand klimaschutzaffin und CO2-neutral erhalten können. Also alle, die ganze Wirtschaft stellt dann irgendwann um auf ressourcenschonendes und klimaneutrales Produzieren. Und
wir müssen auf nichts verzichten.
Wir müssen auf nichts verzichten,
keine,
genau. Und wir können einfach weiterfliegen, aber dann eben mit synthetisch hergestelltem Benzin. Und da muss man sagen, dass das noch so ein bisschen Science-Fiction ist, ehrlich gesagt, weil sich da dann in den letzten Jahren immer gezeigt hat, dass neue Technologien Rebound-Effekte produzieren. Also dass unterm Strich im Grunde vielleicht auch ein bisschen mehr Verzicht angebracht wäre. Also dass unser Lebensmodell, so wie wir das jetzt machen, vielleicht nicht so weitergeht. Und die Diskussion führen sie im Grunde überhaupt nicht, weil sie wissen, dass man mit der Ankündigung Verzicht in Deutschland keinen Blumentopf gewinnt. Also das heißt, die Grünen haben schon an mehreren Punkten, finde ich, Schwächen. Aber die Erzählung, die Annalena Baerbock und Robert Habeck für diese Partei gefunden haben, die funktioniert ja ausdrücklich durch Umfragen sensationell gut.
Das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem Freitag, den 26. Juni 2020. Danke fürs Interesse. Schönes Wochenende. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.